Wir danken dir, treuer Vater, für diesen Abend. Danken dir, dass du uns einen lebendigen Eindruck deiner Schöpfermacht gegeben hast, auch jetzt durch diese Fotos von Ali. Danken dir, dass du uns Menschen für dich in Liebe geschaffen hast, dass du uns meinst, dass du uns für dich willst. Und so schenk durch dein Wort auch heute Abend, dass unsere Herzen berührt werden von deiner Liebe. Segne du nur dazu, gib ihr deine Worte und gib uns offene Herzen für dich. Danke für alles, was du uns schenkst in diesen Tagen, auch für alles, was du uns heute geschenkt hast, an Begegnung, an Gutem. Mehr als wir sagen können, sorgst du für uns. Wir preisen dich darüber. Amen.
1. Mose 35. Heute Morgen haben wir damit abgeschlossen, dass Josef oder Jakob im verheißenen Land angekommen ist. Dort hat er zuerst ein Haus in Sukkot gebaut, gell? Hütten, Sukkot, Hütten. Dann hat er ein Grundstück in Sichem gekauft und dort einen Altar für Gott errichtet. Und er hat Gott den Gott, der Gott Israels genannt. Er hieß ja jetzt Israel, nicht mehr Jakob. Er hat das jetzt auch so von sich aus gesagt. In 1. Mose 33, Vers 20. Und um der Zeit willen übergehen wir jetzt 1. Mose 34. Ich sage aber doch was dazu. Das ist der Bericht über Leas Tochter Dina. Sie haben ja in Sichem gelebt und ich sagte heute Morgen schon, war das, was Gott wollte? Wissen Sie nicht? Wissen wir nicht? Also Lea wollte in die Stadt gehen. Sie wollte mal in den Disco gehen. Und sie ist gegangen. Und Dina, nicht Lea. Sie ist die Tochter von Lea. Sie ist übrigens die einzige mit Namen genannten Tochter von Jakob. Und sie wird dann in der Stadt Sichem von Sichem, dem Sohn des Landesfürsten Hemor, vergewaltigt. Und das ist natürlich an sich schon grausam genug, aber die Geschichte nimmt ein noch grausameres Ende. Denn Simeon und Levi, der zweite und der dritte Sohn von Lea, rächen ihre Schwester und bringen alle Männer in der Stadt um. Und als sei das nicht genug, nehmen sie auch die Frauen, die Kinder gefangen, rauben die Häuser aus und nehmen die Tiere, Schafe, Rinder, Esel, die sich in der Stadt wie auch auf dem Feld befinden, mit. Es ist eine gewaltige und grausame Racheaktion, über die eigentlich nicht viel mehr gesagt wird, als dass Jakob sich sehr darüber aufgeregt hat und seine Söhne gesagt hat, also wir sind jetzt gehasst in dieser Gegend wegen dieser Sache. Es hat aber noch etwas sich getan, und zwar hat der Landesfürst nach der Vergewaltigung von Dina für seinen Sohn Sichem, der Dina vergewaltigt hatte, um ihre Hand gefragt. Der Mann war eigentlich schon aufrichtig, der war auch sehr verliebt. Und wir sehen dann, dass die Söhne Jakobs hier sehr schlau und betrügerisch vorgehen und dass das Ganze also sehr negativ dann verläuft. In 1. Mose 34, das ist sehr auffallend, wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Kein einziges Mal. Es geht hier um Begierde, es geht um Betrug, es geht um Mord, es geht um Rache. Und eben, wie ich sagte, im letzten Vers dieses Kapitels wirft Jakob, Levi und Simeon vor, dass sie ihn verhasst gemacht haben bei den Kanaanitern. Und er hat jetzt Angst, dass sein Haus ausgerottet werden wird. Und so kommen wir dann an bei Kapitel 35. In meiner Bibel steht, Gott segnet Jakob in Bethel. Und es ist eben in diesem Kapitel, dass wir viele Male von Gott hören. In 1. Mose 34 nicht ein einziges Mal wird er dann erwähnt. In Kapitel 35 wird er 11-mal erwähnt. Schon ein Unterschied. Und sein Name ist in diesem Kapitel auch präsent in den Namen Israel, Gott herrscht, in den Namen Bethel und El Bethel und in dem Gottesnamen El Shaddai, der Allgenügsame. In diesem Kapitel 35 bestätigt Gott seine Verheißungen an Jakob und damit auch an seine Väter Isaak und Abraham. In diesem Kapitel brechen Jakob und seine Familie zweimal auf. Es geht zuerst von Sichem nach Bethel und dann das zweite Mal geht es von Bethel nach Ephrata oder Bethlehem. Und in diesem Kapitel 1. Mose 35 sterben drei Menschen vom Haus Jakobs und wird ein Kind geboren. Die erste, die stirbt, ist eben diese mysteriöse Amme von Isaaks Mutter Rebekka, das ist die Deborah, die auf einmal da ist. Und wir wissen nicht genau, wie das vor sich gegangen ist, wie das möglich ist. Sie kam ja von Haran. Sie war auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Familienmitglied geworden. Sie muss mehr als 150 Jahre in dieser Familie gedient haben. Stellt euch das mal vor. Mehr als 150 Jahre ist sie in dieser Familie gewesen. Und dann wird sie nach Vers 8 unterhalb von Bethel unter der Eiche, die man Klageeiche nennt, begraben. Der Name ist auch sehr passend, denn ihr Sterben ist für die Familie wirklich ein großer Verlust. In diesem Kapitel stirbt auch Jakobs große Liebe, Rahel. Und zwar direkt nach der Geburt ihres zweiten Sohnes. Wir erinnern uns vielleicht, dass sie bei der Geburt ihres ersten Sohnes, Josef, gleich den Wunsch geäußert hat, Gott schenke mir noch einen Sohn. Sie war lange unfruchtbar. Und dann hat Gott ihr das Geschenk der Fruchtbarkeit gegeben. Dann hat sie Josef bekommen und gleich hat sie gesagt, bitte noch einen Sohn. Das war ein bisschen typisch Rahel. Also es stirbt Deborah, es stirbt Rahel. Und am Ende dieses Kapitels in Vers 28 erfahren wir, dass auch Jakob stirbt. Also sterben drei Menschen in diesem... Das? Dass Isaak stirbt. Ich bin heute Abend ganz durcheinander. Dass Isaak stirbt. Jakob darf noch ein bisschen bleiben. Benjamin, habe ich schon gesagt, ist der erste Sohn Jakobs, der im verheißenen Land geboren wird. Und mit ihm haben wir nun gleich die 12 Söhne Jakobs oder Israels komplett. Und diese werden alle 12 ab Vers 23 aufgelistet. Das sind dann die Söhne von Lea und Rahel. Und die Söhne von den Nebenfrauen Jakobs, Bilhas und Silpa. Und diese 12 sind die zukünftigen Väter des Volkes Gottes Israel. Hier sehen wir, wie die alte Verheißung Gottes langsam Form kriegt. Hier sehen wir, dass das jetzt wird. Am Anfang haben wir uns gefragt, wie gibt's das, unfruchtbare Menschen? Nur ein Sohn, dann wieder nur ein Sohn. Jetzt sind es schon 12. Durch sie wird Gottes alte Verheißung, die hier in Vers 11 wieder bestätigt wird, verwirklicht werden. Und sie werden eben die Häupter der Stämme oder Sippen Israels. Da werden übrigens auch die beiden Söhne von Josef eine besondere Rolle haben, aber das hören wir später. Wir schauen uns jetzt mal den ersten Aufbruch an von Jakob. Er geht von Sichem nach Bethel. Vers 1, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Wir verstehen, dass Jakob Sichem verlassen muss, weil er sich dort gehasst gemacht hat durch diese Sache mit seinen Söhnen und mit der Vergewaltigung von Dina. Aber das ist in dieser Geschichte nicht der einzige Grund. Manchmal verwendet Gott auch Umstände, um uns zu helfen, uns auf dem Weg zu machen. Das sind ja zwar sehr menschliche Umstände gewesen, die Gott sicherlich nicht gewollt hat, aber er verwendet sie, denn Jakob weiß schon in seinem Herzen, hier können wir nicht bleiben. Und so bestätigt Gott das eigentlich, wenn er sagt in Vers 1, mache dich auf, zieh hinauf. Und es soll nach Bethel gehen. Das ist, was Gott vorhatte. Und wir haben es uns ja schon gefragt. War das Gottes Absicht, dass jetzt Jakob ein Grundstück gekauft hat in Sichem und dass er sich dort niedergelassen hat, dass er anscheinend vorhatte, länger da zu bleiben? Jetzt muss Gott auf jeden Fall laut und hörbar sagen, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel. Er darf nicht länger da bleiben. Wir kennen Bethel und wir wissen inzwischen, dass dieser Ort in der Geschichte des Volkes Gottes oder der Erzväter, sollte ich sagen, eine ganz besondere Rolle hat. Jakobs Großvater Abraham, ist zweimal dort gewesen. Das erste Mal hat er dort einen Altar für Gott errichtet, 1. Mose 12, Vers 8. Das war sehr kurz nach seiner Berufung. Das zweite Mal, dass er nach Bethel kam, war nach dieser unglücklichen Zeit in Ägypten. Da war die Hungersnot, dann ist er ausgewichen nach Ägypten. Da hat er gesagt, dass Sarah nicht seine Frau, sondern seine Schwester war. Und das war alles sehr unglücklich. Dann ist er nachher, als er Ägypten verlassen hat, wieder nach Bethel zurückgekehrt. 1. Mose 13, Vers 3. Und für Jakob selbst, und das ist sehr wichtig, markiert Bethel der Anfang seines Gotteserkenntnisses. Das ist, denke ich, der Anfang seines Gotteserkenntnisses gewesen in Bethel. Er war ja unterwegs von Beersheba nach Haran als Flüchtling. Er wusste, dass Gott sich an seinen Großvater wie auch an seinen Vater offenbart hatte, aber er selbst hatte diese Erfahrung noch nicht gehabt. Und dann kam er nach Bethel und dann kam der Traum mit den Engeln und mit der Leiter. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und hat ihm den Bund bestätigt. Und dann hat Jakob dort einen Gedenkstein errichtet und hat Gott eben zugesagt, ja, ich will mit dir ziehen. So wichtig war dieses Ereignis in Bethel, dass Gott sich in 1. Mose 31, Vers 13, Jakob ist dann noch bei Laban, an Jakob offenbart als der Gott von Bethel. Als der Gott von Bethel. So wichtig war diese Gotteserfahrung Jakobs in Bethel gewesen. 1. Mose 31, 13, ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde getan hast. Wisst ihr noch, wie das war? Und jetzt in Kapitel 35 sind inzwischen wieder einige Jahre vergangen und wird Jakob gesagt, dass er in Bethel einen Altar bauen soll. Nicht nur einen Gedenkstein, sondern einen Altar für den Gott, Vers 1, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Es hat inzwischen natürlich eine Versöhnung zwischen den Brüdern stattgefunden, haben wir heute gesehen. Sie sind sich begegnet, sie haben freundlich miteinander gesprochen, sehr freundlich, herzlich. Dann aber haben sie sich getrennt und sind sie eigene Wege gegangen. Das musste so sein. Denn Jakob muss nach wie vor abgesondert werden, weil Gott etwas mit ihm vorhat und weil die alten Gottesverheißungen über Abraham, Isaak und Jakob gehen. Nicht Ismael, nicht Esau. Jakob muss inzwischen etwa 8 Jahre im verheißenen Land gewesen sein. Und das macht es verwunderlich oder eher schockierend, dass er seinem Haus jetzt sagen muss, wo sie aufbrechen müssen aus Sichem, dass sie die fremden Götter, die sie bei sich haben, wegtun müssen. Jakob sprach zu seinem Haus in Vers 2, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Es ist sehr klar, dass hier etwas Besonderes bevorsteht, eine neue Phase. Das Haus soll sich reinigen, soll sich geistlich vorbereiten auf die nächste Phase. Aber wie gibt es das, dass es in dieser Familie nach diesen Jahren im verheißenen Land, nach den Gottesoffenbarungen an Jakob, noch immer fremde Götter gegeben hat? Wir wissen natürlich, dass es bei Laban etwas locker zuging, dass der Mann ein Götzendiener war. Wir wissen, dass er durch Wahrsagerei damals herausgefunden hat, wieso Jakob so erfolgreich war. Und wir wissen, dass er seiner Familie nachgegangen ist, nachdem sie geflüchtet waren aus Haran, weil er sein Abgott, sein Teraphim vermisste. Also in diesem Haus gab es so einiges. Und anscheinend ist das bei seinen Knechten und Mägden und bei seinen Töchtern auch so gewesen. Denn aus Vers 4 ist zu entnehmen, was sie alles hatten. Sie lieferten Jakob alle fremde Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Sie müssen Götzen in welcher Form halt bei sich gehabt haben. Götzenhafte Symbolen, Amuletten vielleicht oder kultischem Schmuck, Handringe, Ohrenringen. Warum hat Jakob das toleriert? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass an diesem Moment etwas Neues bevorsteht und dass es Jakob anscheinend klar geworden ist, das geht nicht mehr. Bis jetzt hat Gott auch Geduld mit ihm gehabt und vielleicht ist das gut zu wissen, denn das hat er auch mit uns. Und das mit diesen, ja, fremden, okkulten Sachen. Vielleicht müssen wir auch unsere Häuser mal untersuchen, was es da alles gibt. Das Buddha-Bild, das jetzt überall verkauft wird, in Gartenzentren, weil es so in ist. Oder Souvenirs aus anderen Ländern, Amuletten, die wir interessant oder nett fanden. Und vielleicht gibt es nicht nur Götzen in unserem Haus, in dem Sinne, wie ich das jetzt erwähnt habe, sondern gibt es sie auch in unserem Herzen. Hängen wir an moderne Götzen, das gute Geld, wo Jesus schon vorgewarnt hat, ihr könnt nicht zwei Götter dienen. Es geht nicht, der Herr und dann auch noch Mammon, hat er gesagt, Vermögen, Besitz. Sex ist auch ein Gott, Eros. Es ist immer wieder schockierend, um zu sehen, wie viele kirchliche Leute, ich sage es jetzt mal so, christliche Leute, sich mit Pornografie beschäftigen. Es war ein Zeitungsbericht in den Niederlanden vor einiger Zeit und da hat ein Hotel gesagt, wenn bei uns christliche Tagungen sind von Geschäftsmännern oder so, dann steigert sich der Gebrauch von Pornofilms. Das können wir sehen, das ist ja alles registriert. Das kann man dann so in seinem Schlafzimmer so ungesehen, kann man das so hervorbringen und sich anschauen. Es gibt in unserem Leben auch Götzen. Und wenn er das hier so ganz klar sagt, dann ist das auch eine Botschaft für uns. Was haben wir in unserem Leben für Götzen? Und vielleicht habt ihr Zeit oder nehmt ihr euch mal Zeit, um heute oder morgen 5. Mose 18 durchzulesen, die Verse 9 bis 14. 5. Mose 18, 9 bis 14, da wird aufgelistet, welche Dinge Gott ein Greuel sind. Da ist ein Verbot für Wahrsagung und Zauberei. Es gibt unter uns in dieser modernen Zeit auch ein modernes Heidentum, das schon längst Eingang gefunden hat in Europa. Und manchmal merken wir das nicht einmal. Ich sah mal am Fernsehen so ein Quiz, und da mussten sich die Gäste vorstellen. Und dann wurde gefragt, ja, was machen Sie denn? Und da sagt jemand, ich bin Zahnarzt oder ich bin Hausfrau. Und da kommt eine Frau und die sagt, ich bin eine weiße Hexe. Und es wurde nicht einmal nachgefragt, was machen Sie denn? Das war anscheinend normal. Und es gibt weiße Hexerei und es gibt bis heute auch diese Hexentänzen. Und wir sind natürlich, viele sind hell begeistert über Harry Potter. Und ich frage mich, ob das so unschuldig ist, wie wir das denken. Man gewöhnt sich langsam an Dinge, die vielleicht oder sicherlich in Gottes Augen nicht gut sind. Und Jakob geht hier sehr radikal vor. Er spricht ernsthaft mit seinen Menschen und sagt, dass sie alles, was mit Götzendienst verbunden ist, abgegeben werden muss. Und dann begrabt er all diese Gegenstände. Er hält nichts zurück, weil es schön ist oder weil er einige dieser Dinge vielleicht später noch zu Gelde machen kann. Man kann auch denken, naja, das ist eben ein schönes Bildchen oder ein Amulett, ich mitgenommen kann ich auch verkaufen über Internet, oder? Ist auch schade, wenn ich das wegtue. Aber er begräbt alles, er tut es wirklich weg, es wird ein Strich gesetzt. Und dann brechen sie auf und siehe da, Vers 5, der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Sie haben eigentlich damit gerechnet, dass sie jetzt verfolgt werden. Und ich denke, wo sie einen so klaren Strich gesetzt haben, dürfen sie auch wirklich mit Gottes Schutz rechnen. Sie sind radikal vorgegangen und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass diese Söhne Jakobs, dass diese Truppe jetzt nicht verfolgt und umgebracht wird. In Vers 6 wird von der Ankunft in Bethel berichtet. Und dann heißt es, da baute er, Jakob, dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Und in Vers 9, Deborah lassen wir jetzt mal kurz sein, die ist gestorben und begraben. Und in Vers 9 erscheint Gott Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram, aus dem Haus Labans gekommen war, und segnet ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und das ist so ein Moment, das sagte ich vorher schon, wo wir sagen, ja hoppla, das war schon, oder? Aber unser Gott bestätigt immer wieder Dinge. Und es ist eigentlich sehr rührend, dass das wieder gesagt wird, an diesem Moment, wo Jakob gerade wieder Fehler gemacht hat. Er hätte ja nicht in Sichem sein sollen. Und da ist so vieles schiefgegangen. Und Gott sagt, du bist für mich noch immer Israel. Gott herrscht. Du bist für mich noch immer Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hat. Ich frag mich oft, spürt man das? Dass Gott zu nahe war und sich dann erhoben hat. Aber die Worte sind gelandet. Die Worte sind auf jeden Fall bei Jakob geblieben. Wir stehen hier vor enormen Ereignissen, die sich bis heute weiterentwickeln, wenn wir diese Verheißung nochmal näher anschauen. Sei fruchtbar und mehre dich. In der Beziehung hat Jakob schon sein Bestes getan, hat 12 Söhne. Und diese werden sich auch vermehren. Und wenn das Volk viele Jahre später in Ägypten ist, als Sklaven, dann sind das inzwischen so viele geworden, dass Pharao Angst hat, dass es zu viele werden und dass sie die Macht ergreifen könnten. Und wir wissen, dass dann der Versuch folgt, dass er dieses Volk ausrotten will. Er will sie klein kriegen, er will das vorbeugen, dass sie zu viele werden, und es gelingt ihm nicht. Und warum nicht? Weil Gott verheißen hat, dass aus diesen Menschen hier ein großes Volk entstehen wird. Dieses Volk ist immer wieder bedroht gewesen, in der Geschichte bis heute. Und natürlich im letzten Jahrhundert vor allem, sehr stark. Da wollte man sie auch ausrotten. Aber man kann Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Weltweit gibt es momentan fast 14 Millionen Juden. Und etwa 43% der totalen jüdischen Bevölkerung lebt in Israel, dem Land mit demselben Namen als der Name Jakob. Jakobs, der ja Israel wurde. Und lebt in dem Land Israel, in demselben Gebiet, wo wir hier mit Jakob rumreisen sozusagen. Das Land, das Gebiet, das von Gott verheißen wurde als euer Land. Faszinierend, oder? Faszinierend. In Vers 13 erhebt sich Gott von dem Ort, wo er mit Jakob geredet hat, und darauf errichtet Jakob eine Säule auf, an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein, und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Wir haben das schon früher ein paar Mal erlebt, ein Gedenkstein. Und ich sage jetzt mal ein paar Dinge dazu. Das Wort, das im Grundtext verwendet wird, ist Masebe oder Maseba. Und das war ein Zeichen für ein Grab. Wir werden später sehen, dass auch bei Rahel, als sie auf dem Weg nach Ephrata begraben wurde, da wurde ein Gedenkstein errichtet. Es kann aber auch ein Erinnerungsstein sein an einen Vertrag oder ein Gedenkstein, den ein Ort bezeichnet, wo was ganz Besonderes stattgefunden hat. Wir denken an den Gedenkstein von Jakob in Bethel früher, als er auf der Flucht vor Esau war. Das erinnerte an Gottes Sprechen und an seinem Traum. Es war kein Altar. Denn für ein Altar verwendet man ja mehrere Steine. Und dass Jakob damals schon in Bethel den Stein gesalbt hat, ist ein Akt der Weihe gewesen, kann man sagen. Der Stein wird sozusagen ausgesondert oder emporgehoben als Erinnerungszeichen, das ausschließlich erinnert an Jahwe. Der Stein wird gesalbt, wie es auch in der Stiftshütte ein Altar gegeben hat und heilige Geräte, die auch gesalbt wurden. Das alles wurde emporgehoben und erinnert an Jahwe. Das zweite Mal, dass Jakob in 1. Mose 35 aufbricht, ist in Vers 16. Sie brachen von Bethel auf. Und als sie noch ein Stück weg bis Ephrata zu gehen hatten, da gebar Rahel, da kam ein Aufenthalt. Und sie hat eine schwere Geburt, haben wir gelesen, und sie bekommt einen Sohn, will ihn Benoni nennen. Das heißt sowas wie Sohn meiner Sorgen. Aber Israel, Jakob, greift ein, findet das wahrscheinlich nicht schön für den Jungen, wenn der mit so einem doch traurigen Namen aufwachsen soll, und nennt ihn Benjamin, Sohn meiner Rechten. Und Rahel stirbt und wird dann begraben am Weg nach Ephrata. Das muss für Jakob sehr, sehr schwierig gewesen sein. Es gab ein Familiengrab, aber logistisch gesehen konnte man da jetzt nicht hin. Sie waren ja unterwegs, sie waren ganz woanders. Das ging an diesem Moment nicht. Und dann muss er sie am Wegrand vielleicht oder dort unterwegs begraben. Und dann bekommt sie nur einen Gedenkstein über ihrem Grab. Und dann heißt es, das ist Rahels Grabmal geblieben bis zu diesem Tag. Das heißt, dass sie dort einige Zeit geblieben sind, denn es gab sowieso 7 Trauertage. Sie wurden aufgehalten. Und da haben sie auf einmal ein kleines Baby gehabt. Und die Amme war auch schon gestorben. Wer hat für das Kind gesorgt, steht auch nicht in Kommentaren, weil das typisch Frau ist, wenn man daran denkt. Gell, Andreas? Ja. Ja. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Das war wahrscheinlich ein Wachturm für Hirten in der Nähe von Bethlehem. Und es geschah, jetzt kommt wieder eine Katastrophe, als Israel in dem Land wohnte. Sie sind also in der Nähe von Bethlehem im verheißenen Land. Da ging Ruben hin, Ruben, und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel erfuhr das. Er schlief mit der Frau seines Vaters. Warum hat er das gemacht? War das nur Lust oder steckte mehr dahinter? Da hat wahrscheinlich mehr dahinter gesteckt. Er hat wahrgenommen, dass Josef der Lieblingssohn seines Vaters war und dass der so im Alltag schon diese Position einnahm. Wir kennen auch diese Geschichte, wo er ein buntes Kleid trug. Das war ein Kleid, das eigentlich dem ältesten Sohn zukam. Aber Josef wurde immer mehr erhoben von seinem Vater. Und es kann gewesen sein, dass Ruben, der Älteste, bei sich gedacht hat, wenn ich jetzt mit der Frau meines Vaters schlafe, dann bekomme ich eine höhere Position, dann stehe ich sogar auf seiner Ebene. Kann sein, dass das Gedanken gewesen sind, die er bei sich hatte. Wir wissen das nicht. Die Sünde hat ihm auf jeden Fall nicht geholfen und hat ihm das gebracht, wovor er wahrscheinlich Angst gehabt hat, denn sein Erstgeburtsrecht, er war ja der Älteste, ist später auf Josef bzw. auf Josefs Söhne übergegangen. Und im letzten Vortrag, am letzten Abend, werden wir darüber die Details hören. Es gibt so viele Katastrophen in dieser Familie, nach menschlichem Ermessen, aber Gott ist auch am Werk. Hier ist es Gott, der die Sachen so lenkt, dass das so kommt, wie er es haben will. Wir erfahren nichts, finde ich auch auffallend, über Jakobs Reaktion auf Rubens Aktion. Das heißt nicht hier. Aber in 1. Mose 49 sagt Jakob kurz vor seinem Sterben, dann segnet er seine Söhne und dann sagt er diesem Ruben: Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brudelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen. Du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Dieser Junge, dieser Mann hat sein Erstgeburtsrecht verspielt oder verloren. Wenn man dann später auch in der Geschichte das nachliest, dann sieht man, dass seine Sippe oder sein Stamm in der Geschichte Israels kaum erwähnt wird. Und dass dieser Stamm auch kaum oder überhaupt nicht hervorragende oder auffallende Menschen hervorgebracht hat. Keine Richter, keine Propheten, keine Heerführer oder andere bedeutende Personen. Und Mose hat zu seiner Zeit für den Stamm Ruben gebetet, dass der nicht ausstirbt. In 5. Mose 33, Vers 6. Aber der Stamm Ruben ist eigentlich schon in der Richterzeit ziemlich untergegangen. Das sind Sachen. Und dann heißt es in Vers 23, Jakob aber hatte 12 Söhne, dann werden sie aufgezählt. Und dann kommt Jakob in Vers 27 zu seinem Vater Isaac nach Mamre. Das ist Hebron, wo Abraham und Isaac als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaac wurde 180 Jahre alt und Isaac verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob sind zusammengekommen, wie es auch mal Isaac und Ishmael gewesen sind, um ihren Vater zu begraben. Wenn man das so liest, dann bekommt man den Eindruck, also Jakob hat seinem Vater wieder begegnet nach vielen Jahren und der Mann ist ziemlich bald gestorben. Aber wenn man zu rechnen beginnt, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, aber ich will euch damit nicht belasten, der hat noch weitere viele Jahre gelebt. Also Isaac war 60, als Jakob geboren wurde. So muss er Jakob 120 gewesen sein, als sein Vater mit 180 starb, gell? 120 plus 60 ist 180. Und man kann ungefähr berechnen, wie alt Jakob war, als er in Mamre arrivierte, 107 oder so. Dann haben sie zusammen gemeinsam noch 13 Jahre gehabt. Ob sie zusammen gelebt haben oder in ein anderes Nähe, das wissen wir nicht. Von Rebekka wird nicht mehr gesprochen. Später sagt Jakob, dass wo sie begraben wurde, aber wir wissen nichts über die Umstände, dass sie gestorben ist. Ja, und Isaac wird begraben. Das ist, ich habe dieses Kapitel also Verheißungen und Trauer genannt. Es geschieht einiges Trauriges. Aber die Verheißungen Gottes, die stehen fest und die sind großartig. Das macht dieses Kapitel zu einem Höhepunkt in den letzten Jahren des Lebens Jakobs, Isaaks und in dieser Lebensphase von Jakob. Und es gibt hier auch wieder so viel in diesem Kapitel, das historisch gesehen oder heißt geschichtlich gesehen so wahnsinnig interessant ist. Nehmen wir den Ort Bethel, wir haben da einiges darüber gesagt, aber sie kommen jetzt auch nach Bethlehem. Das ist doch der Ort, wo viele Jahre später eine Frau aus Moab ihren Mann heiratet, Ruth und Boas. Und sie sind die Vorfahren Jesu. Das ist doch auch der Ort, wo Samuel, der Prophet, vorbeikommt und den zweiten Königs Israels sucht und dann David salbt, der Jüngste aus einer großen Familie. Und Bethlehem ist doch auch der Ort, wo Jesus geboren wurde, auch ein Nachkomme, biologisch gesehen, von Abraham, Isaac und Jakob. Das macht diese Kapitel so interessant und das macht es so überwältigend, wenn wir jetzt erfahren, wie diese Linien gehen, oder? Das ist nicht nur eine alttestamentliche Geschichte, etwas von damals, das ist unsere Vorgeschichte. Und was hier geschieht, hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Man kann es so sagen, es geht alles auf Jesus zu. Aber es geschieht noch vieles mehr. Es geht alles auch zu, auf diese Verheißung wird langsam, aber sicher erfüllt, dass da ein großes Volk entsteht. Und es wird hier in Kapitel 35 auch gesprochen von einer Menge von Völkern in Vers 11. Und da haben wir auch davon gesprochen. Es werden nicht nur Juden Gottes Volk sein, sondern durch Jesus werden auch Heiden sich Gottes Kinder nennen dürfen. Und wird dieses Volk immer größer, Juden und Heiden, das sehen wir natürlich das sehr stark im Neuen Testament, wo dann neue Gemeinden entstehen, wo Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Heiden sich treffen. Und wir sind damit Teil dieser großen Geschichte. Wir sind Teil von dem, was hier alles geschehen ist und geschieht. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, die Bibel auch so zu lesen, dass wir nicht nur denken, naja, okay, Abraham, Isaac, Jakob, hier wird eine Frau vergewaltigt, da wird eine Stadt geplündert, da wird jemand ermordet, da spricht Gott, das hat alles mit einer sehr großen Geschichte zu tun, das hat alles mit dem Gott, mit dem Schöpfer dieser Welt zu tun. Der, so sagte ich es am ersten Abend, da waren die drei Stufen, gell? Der erste Neuanfang, Gott schuf die Welt, dann der zweite Neuanfang mit Noah und dann kam Abraham. Ich habe was Neues vor, Abraham. Zieh weg aus Mesopotamien und zieh in das Land, geh dorthin, wo ich ein Land für dich vorbereitet habe. Und jetzt ist Isaac da, der Enkel, mit seinen 12 Söhnen. Und später werden sie wegziehen, mit Jakob noch, nach Ägypten, weil es hier unlebbar wird. Und wenn man gut liest, dann sieht man auch, dass Gott das auch schon vorher gesagt hat. Ihr werdet einige Zeit als Fremde, er sagt sogar genau 400 Jahre, als Fremde in Ägypten leben. Und dann werden sie befreit und dann geht es wieder durch die Wüste zum verheißenen Land. Es ist eine faszinierende Geschichte, oder? Viele dir danken, Herr, dass wir überall in deinem Wort entdecken, dass du treu bist und gut und allmächtig. Und dass du unser Leben lenkst, dass du deine Verheißungen hältst. Und wir sehen auch, wie deine Verheißungen, wie groß die sind. Wie weltumspannend, wie zeitumspannend und dass wir bis heute sehen, dass du dabei bist, diese Pläne, diese Verheißungen zu vollbringen, zu verwirklichen. Wir staunen, Herr, dass wir dich kennen dürfen als den Lebendigen, den Allmächtigen, El Shaddai. Und wir staunen und wir danken dir, dass wir dazukommen durften, wir, die wir nicht Juden sind, wir, die wir nicht zu deinem ursprünglichen, auserwählten Volk gehören. Wir sind so dankbar, Herr, dass du Jesus gesandt hast, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und sich Kinder Gottes nennen dürfen, das wissen dürfen. Wir dürfen mit dir, Herr, wandeln. Wir dürfen wissen, dass du uns siehst und lieb hast. Und dass du auch mit unserem Leben, so wie wir hier sitzen, mit jedem einzelnen Leben was vorhast. Und wenn wir die Radikalität in diesem Kapitel sehen, wo Jakob sagt, tu alles weg, was die Beziehung mit Gott im Wege steht, tu alles weg, was irgendwie mit Götzendienst zu tun hat, dann beten wir, erforsche unser Herz, Herr. Und zeige uns, wo wir auf heillose Wege sind, zeige uns, wo wir noch Kompromisse geschlossen haben oder schließen, wo wir dir nicht ganz und völlig gehören oder ja folgen. Zeige uns das, Herr, und benütze bitte auch diese Tage, wo wir abgesondert sind, wo wir keine Verantwortung haben mit dem Haushalt oder in der Arbeit oder wie halt, wo du uns abgesondert hast, um in aller Ruhe mit uns zu sprechen. Schenke das, Herr, dass in diesen Tagen unsere Augen aufgehen für das, was du uns persönlich sagen oder zeigen willst. Und wir wollen dir so danken für dieses Haus, dass du über Jahre gebraucht hast, um Menschen zu dir zu bringen und um Menschen zu lehren, wer du bist, was du tust, wie du es meinst. So segne uns, Herr, und setze uns zum Segen füreinander. In Jesu Namen. Amen. Amen.